Ja, unser nächstes Thema lautet partizipatorische Entscheidungsfindung. Was ist das wirklich? Und dazu haben wir einen exzellenten Referenten, einen Gastreferenten aus der Schweiz, Professor Kiss, Alexander Kiss. Professor Kiss ist Internist, leitet die Abteilung für Psychosomatik am Universitätsspital Basel, ist Professor auch an der Medizinischen Fakultät der Universität Basel. Und seine aktuellen Forschungsschwerpunkte betreffen die psychosozialen Aspekte der Transplantationsmedizin, die Psychoonkologie und die Arzt-Patienten-Kommunikation. Er ist auch Träger des Krebspreises der Schweizer Krebsliga 2006 für die Durchführung des Kommunikationstrainings für Onkologen in der Schweiz. Ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen.
Danke, wenn man so zuhört, ist man beeindruckt. meine Damen, wenige Herren, ich werde Sie jetzt langweilen, weil ich mache ganz was anderes. Wir kennen uns ja so wie in der Muppet Show, oder? Sitzen die zwei Alten ohne Gebiss und sagen immer dasselbe. Ich sage, das ist Schwachsinn, und er sagt, was ich mache, ist Schwachsinn, aber wir mögen uns ganz gerne. Ja? Vor ungefähr 25 Jahren habe ich David Spiegel eingeladen, damals, und Fauci, das waren die Leute, die nachgewiesen haben, dass die Leute länger leben, wenn sie in Psychotherapie sind, und habe Onkologen eingeladen, und die haben gesagt, das ist ganz nett, aber eigentlich interessiert uns das gar nicht. Weil, was wir brauchen ist, gibt es nicht eine Form, wie wir besser mit dem Patienten reden können. Das war für mich ein, ich war mal katholisch, Saulus-Paulus-Erlebnis. Ja, gut. Und seitdem mache ich das. Und heute möchte ich mit Ihnen was mitbringen. Das ist politisch korrekt, Shared Decision Making oder partizipatorische Entscheidungsfindung, aber kein Mensch weiß das wirklich, was das bedeutet. Und ich möchte Ihnen zeigen, Struktur, wann ist das notwendig? Und meine Leute, mit denen ich das mache, trainiere, sind nur Ärzte und Medizinstudenten, keine Psychologen. Weil sie kein Shared Decision Making, das interessiert mich nicht, was sie dann vielleicht machen, oder? Mich interessiert das Onkologen. Und ich werde mit Ihnen sagen, wann ist für Onkologen es notwendig, ein Shared Decision Making? Und das Erste, was zu sagen ist, bei Weitem ist das selten in der Klinik. Das ist nicht immer. Das Zweite ist, was sind die Elemente von Shared Decision Making? Das heißt, dass man das abbilden kann, Checklisten machen kann, überprüfen kann, üben kann. Und das Letzte werde ich Ihnen zeigen, wie ich versucht habe, in Basel im Unterricht, alle Studierenden in Medizin müssen einen Kurs in Bad News machen und Shared Decision Making. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass solche Kurse oder schlechte Nachrichten nicht alleine vom Psychologen gemacht wird. Die haben nämlich von der Sache her keine Ahnung. Sondern, was gut ist, der Kombination, ein Onkologe, ein Hämatologe, ein Radioonkologe, der es aus seiner Praxis spricht, und das Setting rundherum macht der Psychologe, der Psychosomatik oder sonst. Aber heute keine schlechte Nachrichten, die machen wir morgen. Heute ist nur diese drei Sachen, die ich mit Ihnen durchgehen möchte. Also, wann? Das ist eine Typologie von Shared Decision Making, wann ist das notwendig? Und ich führe sie jetzt durch mit Beispielen, um Ihnen zu zeigen, dass Shared Decision Making selten ist, aber dann ganz wichtig. Also, wie geht das? Seit den Nürnberger Prozessen, wo ein Teil meiner Wiener Klinik an der Anklagebank gesessen ist, als Nazis, ja, muss man die Leute informieren. Früher hat man Patienten wie Meerschweinchen behandelt. Okay? Also, immer gibt es einen simple Consent, wir machen das, oder informed Consent, wir machen das jetzt und das schaut so und so aus. Das ist immer. Aber, und ich will Ihnen das zeigen, was ist das? Also, nicht leserlich, hier ist die Sicherheit, hier ist was ganz sicher, das ist unsicher, das ist wenig Risiko, hohes Risiko. Jetzt fangen wir oben an, hohes Risiko und eine ganz klare Sicherheit, eins ist das Beste. Wenn Sie in New York oder in bestimmten Vierteln gehen und blöderweise eine Schießerei und kommen und Bauchschuss haben, ja, dann wie läuft das auf der Notfall? Der sagt, passen Sie auf, wir werden Sie jetzt operieren. Shared Decision Making absolut nicht da, auch nicht notwendig. Und Consent informed, wir werden Sie aufschneiden und schauen, was los ist. Das ist überhaupt kein Shared Decision Making. Überhaupt nicht notwendig. Waren Sie mal schon auf einen Notfall als Patient? Ich war ein häufiger Gast dort mit meinen Söhnen. Da wird nicht lange herumgeredet. Dann wird sofort gehandelt. Das machen wir jetzt. Okay, fertig. No Shared Decision Making. Nächstes. Sie sind beim Hausarzt, haben eine Herzinsuffizienz, kriegen Lasix. Was macht das Lasix? Das Kalium wird immer tiefer. Was sagt der Hausarzt? Pass uns auf, jetzt nehmen wir nicht täglich ein Lasix, sondern jeden zweiten Tag. Kein Shared Decision Making, keine Information, das läuft so. Ist auch nicht notwendig. Ist das klar? Gut. Nein, weil es gibt manche Leute, die sind ideologisch verblendet, es muss alles shared sein, es ist nicht shared. Null. Aber wann wird shared? Und ich glaube, das ist wichtig, dass Sie einen Begriff kennen. Es ist notwendig, wenn ungewiss ist, welches von mindestens zwei Möglichkeiten die bessere ist. Equipoise. Abhängig von Ihren Präferenzen und Wertvorstellungen. Und sonst nicht. Wir gehen zurück, dieses Vierfelder-Tafel, hier oben. Hohes Risiko, wenig Sicherheit. Sie sind eine Frau um 55, 60. Sie haben ein Mammakarzinom. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die Amputation der Mama oder brusterhaltend, aber Bestrahlung. Das ist vom Outcome vollkommen identisch, aber es hängt natürlich total wichtig, was Sie für Präferenzen haben. Wenn Sie sagen, das ist für mich wichtig, gehen in die Bestrahlung, die anderen sagen, das ist für mich nicht wichtig. Das ist total notwendig, dass Shared Decision gemacht wird. Ich werde Ihnen zu einer Anekdote erzählen. Meine Lieblinge sind die Chirurgen. Mögen mich auch nicht so. Also, wie ich aus Wien weggegangen bin und angefangen habe, psychosomatisch zu machen, da hat mich einer angerufen, ich sage den Namen nicht, und sagt, hörst du, da ist einer total deppert. Man hört dann ja hin. Ja, also der Mammakarzinom und die will die Brust behalten. Damals, muss man sagen, war Brustaufbau experimentell. Ja, das war nicht etwas, was sie heute so wie angeboten bekommen. Und ich bin dort gerufen worden, um eine Persönlichkeitsstörung festzustellen, dass diese Frau hat, weil sie das so an ihrer Brust hängt. Dann bin ich nach Basel gekommen. Der dortige Chirurg war ein Pionier für brusterhaltende Operationen. Der war wirklich total bekannt und dann hat er mich wiedergeholt. Ein anderer Chirurg sagt, also die spinnt irgendwie, die will keine brusterhaltende Operation haben. Verstehen Sie? Das ist Values, Wertvorstellung von Chirurgen und nicht die Wertvorstellung von Patienten, die betroffen sind. Und dieses Shared Decision Making in Situationen, wo es wirklich auf die Wertvorstellung ankommt, dort muss es involviert sein. Nicht so dramatisch hier unten, es ist nicht ganz sicher, ist aber nicht so gefährlich. Beispiel wäre, Sie haben hohen Blutfette. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Abnehmen und laufen oder irgendwas nehmen. Und das ist wieder Shared Decision Making. Das ist wieder die Frage, ist das möglich? Das sind Situationen, wo Shared Decision Making. Also was Sie mitnehmen sollten ist, nicht jede ärztliche Entscheidung ist Shared Decision Making. Es sind dort, wo es zwei Möglichkeiten gibt, und wo die Wertvorstellung des Patienten eine Rolle spielt für die Entscheidung, das eine oder das andere. Okay. Wie? Wann ist klar? Gut. Also wie? Wie macht man das? Shared Decision Making. Das muss man sich mal überlegen. Es gibt eigentlich drei Entscheidungsstile. Wie ich auf der Klinik Deutsch weggegangen bin, du kennst den auch, das war die Entscheidungsfüllung ganz klar, paternalistisch. Er hat gesagt, das machen Sie jetzt und die Patienten haben abgenickt. Das war die Entscheidungsform. Aber es war auch ein Stil, wo der Lehrer gesagt hat, das machst du jetzt und dann war das so. Das war die gesamte Gesellschaft so, oder? Und das ist die eine Form, paternalistisches Modell, ich erzähle was, dann erwägt der Behandlung ab und der Arzt entscheidet das für mich. Ich will das nicht diskreditieren. Weil ungefähr schwankend, je nach Alter, Geschlecht und Situation, ungefähr 30-40% der Patienten diese Form bevorzugen. Und die kommen unter die Räder, wenn einer Shared Decision Making machen will. Weil das ist ein falscher Film. Also, Das andere Extrem, also ich wollte es so zeigen, das ist Klinik Deutsch, ist eh wurscht, eh schon abgerissen. Gut. Das andere Modell, auf der anderen Seite, nicht shared, ist das Konsumentenmodell. Ich bin der Konsument und ich bestimme alles. Ich höre mir das einmal an und gehe. Ich will Ihnen was zeigen, was ich vor 2 Wochen am Zürcher Hauptbahnhof aufgenommen habe. Das ist wirklich toll. Das ist die Rolltreppe. Da steht mein Ding, meine Dinge, Sie meinen die Brüste. Breastartillet, Brustvergrößerung, Straffung für Franken 9800. Absolut ist irgendwas vom Berater völlig draußen. Das ist das Konsumentenmodell im Extrem. Ja? Und dazwischen ist dieses Shared Decision Making, das ist von der Deutschen Krebshilfe, das ist der Arzt, der hat Fachwissen, Information, Einschätzung, Erfahrung, Interesse, Einfühlung vielleicht. Auf der anderen Seite ist der Patient, der ist auch ein Experte, für die Lebensumstände, seine Bedürfnisse, seine Erwartungen, seine Einstellungen, Fragen zur Erklärung und Abwägung und die Einschätzung. Und das ist das Shared. Das ist ein schönes Modell, aber wie geht das praktisch? Ein Modell, Hertha hat das viel beforscht und hat so gewisse, was sind Kriterien für Shared Decision Making? Und er hat gesagt, erstmal mitteilen, dass eine Entscheidung ansteht, das stimmt. Wir haben Studien gemacht, dass Patienten Shared Decision Making gemacht haben, aber sie wussten gar nicht, dass eine Entscheidung ansteht. Es muss gesagt werden. Gleichberechtigung, Wahlmöglichkeit, Vor- und Nachteile, Verständnis, Erfahrung, Präferenzen ermitteln, wie es das eine oder andere, aushandeln, gemeinsam entscheiden. Es fehlt nach meiner Meinung 2 wesentliche Punkte in diesem Modell. Das erste ist die Exploration der Präferenz des Patienten in der Entscheidungsfindung. Wenn einer sagt, wissen Sie, wenn ich zum Mechaniker gehe, frage ich auch nicht, was da drinnen ist. Ja? Ich habe Vertrauen, der macht das schon. Also das wäre eine Präferenz, dem Arzt das zu überlassen. Und das ist ja nichts fix, das geht von einer Entscheidung zur nächsten. Das ist das Spannende und Schwierige zu teachen. Okay? Und das Zweite, was auch nicht drauf ist, und ich glaube, weil das politisch nicht korrekt ist, Patienten wollen die Präferenz des Arztes wissen. Das ist in den üblichen Sachen nicht oben, weil es nicht politisch korrekt ist. Aber die meisten Leute wollen sowas. Mache ich es ganz geschickt, personalisiert. Also wenn ich Ihre Frau wäre, was würden Sie mir raten? Meistens hassen die Onkologen solche Fragen, aber es ist ein Versuch, die Präferenz des Arztes zu bekommen und das ist legitim. Es ist die Frage, wie der Arzt darauf reagiert. Also gehen wir es mal durch. Präferenz in der Entscheidungsfindung. Wir haben auch solche Befragungen gemacht. Sehr simpel. Bruera ist so der Superstar von der Palliativmedizin, hat viel dazu geforscht. Und Sie sehen hier, wenn die Leute sagen, ich entscheide mich lieber selbstständig, das ist das Konsumentenmodell und ein Konsumentenleit ist, ich entscheide mich lieber selbstständig, nachdem ich die Meinung meines Arztes gehört habe. Das ist, ich entscheide. Allein oder nachdem ich es gehört habe. Das ich entscheide zusammen und dann gibt es die Sachen, mir ist es lieber, der Arzt entscheidet, nachdem ich gehört habe, was er erzählt hat, oder mir ist es lieber, entscheidet für mich. Ich will Ihnen immer noch sagen, immer große Kollektive, Patienten mit Mammakarzinom, ungefähr 40%, die eigentlich so eigentlich bevorzugen, erzähl mir, was es Möglichkeiten gibt, aber sag mir, was ich tun soll. Das ist aber nicht shared, im klassischen Sinne. Das Wichtige ist, es im Prozess zu explorieren. Wie hätten Sie es denn lieber? Und zu wissen, das ist nicht fix, das ist nicht die Augenfarbe. Weil in einer Situation mache ich shared, in der zweiten Entscheidung mache ich es Consumer und in der dritten Entscheidung mache ich es einfach, sagen Sie mir, was ich tun soll. Und das wandelt immer, das ist valabel. Und ich denke mir, dass diese Exploration, jetzt erzähle ich das und Sie denken, der Kiss sagt das, das genügt nicht. Cancer ist eine der besten Zeitungen in diesem Bereich, biologisch, medizinisch. Und die haben geschaut, wie man das implementiert und evaluiert, das Shared Decision Making. Und sie sagen, eines der wichtigsten Sachen ist, dem Patienten zu erlauben, seine präferierte Entscheidungsfindung zu explorieren und danach zu handeln. Das heißt, das ist eine absolute Notwendigkeit, wenn eine Situation da ist, die Equipoise ist, dass diese Haltung, die Präferenz vom Patient exploriert wird. Und dann ist es wie immer, manche haben, wenn man große Gruppen hat, die soliden Tumoren wollen eher geführt werden, die hämatologischen Patienten sagen, komm, lass mal sie über den Arzt, aber das hat für die individuelle Interaktion nicht viel zu sagen. Also, das nächste ist, was sind die Optionen? Was sind die Vor- und Nachteile der Optionen? Und Info so, dass es der Patient versteht. Und ich kann Ihnen sagen, das ist die größte Überraschung. Es geht nicht um Touchy-Feely. Es geht darum zu verstehen. Und die Patienten verstehen ganz schlecht. Ganz schlecht. Und die Ärzte erklären ganz schlecht. Und die Kombination ist nicht gut. Wolf Langewitz, mein Kollege, weil wir das irgendwie vor 10 Jahren draufgekommen, viele Ärzte texten die Patienten zu. Eine Klangwolke, zwar nett, aber unbrauchbar, weil nichts hängen bleibt. Und so simple, das ist Pädagogik, nicht Psychologie, Vermittlung von komplexen Informationen, immer damit beginnen, was weiß der Patient. Wissen Sie, wenn eine Patientin operiert ist, jede 8. fragt ihr Mammakarzinom, die Mutter das gehabt hat, dann hat die schon eine Vorstellung von der angewandten Chemotherapie oder nicht. Und einfach zu fragen, bevor ich beginne, was wissen Sie darüber jetzt? Einfach. Das zweite Buchmetapher. Ich weiß, das Handy ist das Instrument der Informationsaufnahme. Jahrtausende war es das Buch. Und das ist strukturiert. Es hat einen Titel, hat Kapitel, Kapitelüberschriften. Und damit ist das so organisiert. Und wir sagen, das sei ganz wichtig. Ich zeige Ihnen, wie das ist. Also, jetzt zur Behandlung. Das ist der Titel. Inhaltsverzeichnis, ich möchte ihn heute mit Ihnen besprechen. Erstens, was man dagegen tun kann. Und zweitens, was das Ziel der Therapie ist. Das ist Inhaltsverzeichnis. Und dann, ich beginne mit dem ersten Buchkapitel und erzähle noch was. Eine simple Technik, es gibt einige Hinweise, dass das mehr hängen bleibt an Information. Ich gehe wieder zurück. Klare Info in einfacher Sprache. Das meiste, wenn wir etwas nicht verstehen, ist, dass wir sagen, Moment, habe ich nicht kapiert. Machen Patienten nie. Selten. Das heißt, sie müssen sie aktiv einladen. Und die meisten Patienten benutzen es trotzdem nicht. Aber das ist eine Einladung. Komplexe Info in Vergleichen, Decision Aids, wie ich darauf zurückkommen, der Arzt zusammenfassen, und das ist das wichtigste Kapitel, Teach Back. Was nehmen Sie aus unserem Gespräch heute mit? Und meiste Onkologen sind ziemlich erstaunt, was mitgenommen wird. Und das ist nicht allein der Bildungsstandard. Es gibt Universitätsprofessoren, die nehmen gar nichts mit, oder? Und sehr einfache Leute haben es total kapiert. Man muss es fragen. Die einzige Frage, haben Sie das verstanden? Ja? No evidence. Also, und ich glaube, es fällt Onkologen wahnsinnig schwer, das zu machen, aus 2 Gründen. Erstens mal haben sie das Gefühl, sie versetzen die Patienten in ein Schüler-Lehrer-Verhältnis, oder? Also jetzt prüft er sie ab. Das mögen sie nicht, besonders die Schweizer nicht. Das macht man nicht, oder? Und dann geht es so Tricks, wie man sagen, das ist sehr komplex, ich weiß nicht, ob ich es gut erklärt habe. Also preaching on yourself. Und dann sagt, was nehmen Sie mit? Schwierig, das Verhalten zu ändern, kann ich Ihnen wirklich sagen. Gut. Jetzt Decision Aids. Wer von Ihnen kennt Adjuvant Online? Okay? Ein paar. Wenn man wirklich, was sind die Möglichkeiten, was ist der Benefit und was ist der Risk? Wenn Leute, und oft nehmen, also in den USA nehmen alle das, weil sie nicht patientenzentriert sind, sondern weil sie eine Klage fürchten. Aufklärung und dann kommt wieder der Kon. Aber nehmen wir an, jetzt nicht immer das Mammakarzinom, das ist ein Patient, der hat geraucht, 56, relativ früh erwischt, ist operiert worden, Lungenkarzinom. Jetzt ist die Frage, was bringt eine adjuvante Chemotherapie für diesen Patienten mit den Risikofaktoren? Und das Tolle ist, nicht für den einzelnen Patienten, aber für 100.000 ist es unglaublich genau. Und dann steht dann halt so, in 5 Jahren, das Grüne ist, ohne Therapie leben 37. 60 sind am Karzinom gestorben, wenn man nichts macht. Und die anderen, die Blauen, sind an irgendwas anderes gestorben, oder? Und dann sind wir den Benefit. Der Benefit der Chemotherapie, wenn wir 100 Leute behandelt haben, 8 einen zusätzlichen Benefit. Aber ich weiß nicht, ob sie hier sind, da sind oder da sind. Der Gebrauch von so Decision Aids wird deutlich zunehmen. Aber Leute verwechseln, nehmen das ganz anders. In der Schweiz macht es der Onkologe, der schaut sich das an und redet mit dem Patienten dann, was er redet. In Deutschland die Gynäkologen, Mammakarzinome nehmen Adjuvant online und in den USA sowieso möglich. Das Problem ist von diesen Decision Aids, sie sind unheimlich brutal. Ja? Weil wenn Sie am Lungenkarzinom gehabt haben, also operiert worden sind und diesen Balken sehen, wie sehen Sie wirklich, wie viele dann sterben werden? Sie wissen nicht, wer es ist, aber Sie sehen, dann, ich sehe nur den roten Balken, kann gar nicht mehr zuhören. Und das ist so. Oder die Reaktion kann sein, habe ich bei manchen Patienten gesehen, Mammakarzinom, die adjuvante Chemotherapie ist eine in 10 Jahren. Es ist völlig wurscht, wenn es nur eine halbe ist. Ich mache alles, was möglich ist, um meine Chance zu vergrößern. Ich möchte mir später nicht den Vorwurf machen, dass er nicht alles versucht hat. Das sind Präferenzen vom Patienten, oder? Das ist ganz wurscht, dann können Sie das Ganze sparen. Sie macht das auf jeden Fall. Gut. Bad News, ich bin sehr empirisch orientiert. Klinischen Studien, wo man versucht hat, mit Decision Aids sowas zu erklären, dass die konventionelle Therapie, das ist die neue Therapie, sie werden gewürfelt, oder? Sie können nicht in die neue Therapie gehen, sondern sie werden zugeordnet. Dass die zusätzliche Verabreichung von Decision Aids bringt für die Leute nicht viel. Vielleicht in anderen Situationen, aber hier, das ist Cochrane Library, sind alle Studien gesammelt, übereinander gestapelt, bringt es nicht so viel. Jetzt kommt dann mein Lieblingsthema, Info so, dass es der Patienten versteht. Ich weiß nicht, ob in Österreich der Begriff Health Literacy viel Presse hat. Na? Also Ihre Reaktion ist sehr verhalten, würde ich sagen. Health Literacy? Gut. In USA, Australien, das Thema. Weil bestimmte Leute, die keine Begabung oder keine Fähigkeit haben, im Gesundheitswesen umzugehen, sind schlechter versorgt und sterben früher. Und das heißt, diese Health, was ist das? Der Health Literacy ist, wie Leute mit Informationen umgehen, wie sie Entscheidungen treffen, wie sie mit den professionellen Gesundheitswesen interagieren und wie sie was tun, Aktion machen. Das ist relativ unterschiedlich, gut zu operationalisieren und sind Gruppen, die Low Literacy haben, sind schlechter versorgt. Und die kapieren das auch nicht, was man ihnen sagt. Das sind nicht nur die Türken oder Albaner oder Italiener, die immer schon, das sind ganz normale Leute, die es einfach nicht kapieren. Es gibt manche Leute, die haben eine schlechte Begabung für Namen von Zahlen. Ich zum Beispiel. Schlecht für eine akademische Karriere. Aber das ist auch für Patienten nicht wahnsinnig lustig, wenn sie solche Sachen anschauen müssen. Und das will ich sparen, das ist eine ganze Kampagne in Australien, damit die Leute im Gesundheitswesen mit Leuten mit Health Literacy anders umgehen. Und da steht ab oben einmal, 60% in Australien haben Low Literacy. Die sind medizinische Analphabeten, okay? Es geht nicht nur um Schreiben. Und da steht hier, was sollen die Ärzte und Pflegenden machen? Ermutige die Leute, Fragen zu stellen. Sei sicher, dass ich verstanden worden bin. Sag, dass jemand Anverwandter mitgeht. Und ask patients to repeat information. Genau das, teaching back. Ich glaube, das ist so zentral, dass das in der Kultur eine wichtige Rolle spielt. Die einzige Möglichkeit, um zu überprüfen, hat das kapiert, ist, erzählen Sie mal, was Sie verstanden haben. Gut. Also, dann kommt es weiter. Präferenz der Patienten für eine Option. Option mit Patienten abwägen. Eine Option mit Patienten gemeinsam aussehen. Wie geht es weiter? Ich habe ein einfaches Messinstrument dafür. Wenn man diese Sequenz im Arztgespräch aufnimmt, das ist entscheidend, monologisiert der Arzt oder die Ärztin, das ist nicht genderspezifisch, auch Frauen reden die ganze Zeit ohne dass sie verstanden worden sind. Ja? Also das ist, und ist es ein Monolog oder ist es ein Dialog? Und das ist wirklich entscheidend. Haben Sie das verstanden? Gehen wir zum nächsten Punkt. Müssen wir noch da bleiben? Haben Sie dazu Fragen? 2, 3 Sätze, Pause. Das ist entscheidend als Dialog um einen Entscheidungsprozess. Monolog ist nie ein Entscheidungsprozess, shared. Ein ganz wichtiger Punkt ist, es gibt Patienten, die nichts wissen wollen, die damit am besten umgehen. Und die muss man schützen. Weil es ist ihre Form, die Sachen zu bewältigen, oder man muss einen Kompromiss eingehen. Und für den Arzt ist es schwierig zu sagen, okay, ich will nichts wissen, machen Sie es. Ärzte haben eine Aufklärungspflicht. Und die erste Pflicht von Ärzten ist, sich selber zu schützen. Dann kommt der Patient. Das heißt, sie sind einerseits in ein Spannungsfeld, was ist Aufklärungspflicht, ärztliche, und was schützen sie den Patienten, das tut ihm nicht gut. Und ich glaube, darüber muss man nachdenken. Und das wird in den ganzen Shared Decision Making und partizipatorischen Entscheidungsfindung oft vergessen. Und ich denke mir, es ist ein Recht von Patienten, nicht zu wissen. Kommen besser zurecht. Für eine Phase und so. Und das ist schwierig mit diesen jungen Ärzten machen, die so einen Furor haben. Das muss er jetzt kapieren, das muss ich ihnen sagen. Man kann auch sehr viele Dinge in großen Modus sagen, was die Möglichkeiten sind, und muss nicht ins Detail gehen. Gut, also kann man vielleicht für die Diskussion aufheben. Präferenz des Arztes. Also eine Auswahl, wie machen die Patienten das? Das Erste ist, ich habe so viel Vertrauen zu Ihnen, entscheiden Sie für mich, oder? Eine Möglichkeit. Oder was würden Sie mir raten? Oder wenn ich Ihre Mutter wäre, das ist immer gut, ja? Was würden Sie mir raten? Sie sind der Experte. Und das ist, ich glaube, Ärzte müssen entscheiden, wann sie dieses Präferenzwissen wollen vom Patienten annehmen und wann nicht. Ich meine, ein klares Beispiel immer. Nicht aus der Onkologie, wo no way ist, dass der Arzt das übernimmt. Pränatale Diagnostik. Das ist einfach No-Go. Ob Sie jetzt Kerzenschlucker sind oder beim Fleischmarkt Abtreibung feministisch betätigt, das hat nichts zur Sache zu tun. Es ist einfach draußen. Und dann gibt es aber in der Onkologie viele Sachen, wo Ärzte sagen, das würde ich Ihnen raten, und wenn ich Sie kenne und so, dann, wo ein Dialog durchaus möglich ist. Ja? Okay. Kommunikationstraining. Das meiste Training mit Shared Decision Making mache ich mit Studierenden. Und ich mache das mit verschiedenen Beispielen, mit Rollenspielen, in kleinen Gruppen, mit Feedback. Also das ist so ein zeitaufwendig, personalaufwendig, aber ich finde, gut investiertes Geld. Mein Lieblingsbeispiel ist die Mammographie. Also in der Schweiz ist alles von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Also in Basel-Stadt ist die Mammographie, werden alle Frauen über 50 eingeladen zu gehen. In Basel-Land, das fahren sie mit der Straßenbahn hin, kriegen sie es nicht. Fertig. Also das ist die Früherkennung durch Mammographie. Und dann sage ich den Studierenden, ihre Mutter hat einen Brief mit der Einladung zum Mammographie-Screening erhalten, weil sie Medizin studiert, fragt sie um Rat. Du, soll ich dorthin gehen? Über den Sinn und Unsinn des Mammographie-Screenings sind nicht einmal die Fachleute einig. Das stimmt. Bei uns gibt es total heftige Diskussionen, ob das sinnvoll ist. Es gibt viele Epidemiologen, die sagen, Schwachsinn. Und publizieren das gut. Jetzt, die Aufgabe von den Studierenden ist dann, das zu erklären. Eine komplexe Situation. Und ich nehme die Sachen, die in der Broschüre drinnen sind, das Material, um zu erklären, oder? Und jetzt machen wir nur das nicht, es geht nur um das, was ist Benefit and Risk von Mammographie-Screening? Frauen über 50 oder 55. Also es geht dann so, dann ist, wo dann gecheckt wird, man muss fragen, ob sie was weiß. Man muss auch versuchen zu kapieren, wo steht die eigentlich. Und dann kommt es zu der Abbildung. Das können Sie da hinten nicht lesen, oder? Nein, wäre auch nicht. Also ich sage immer so, erster Nutzen. Hier sind 1000 Frauen ohne Screening, 10 Jahre. Da sind 1000 Frauen mit Screening, 10 Jahre. Was ist der Benefit? Eine Brustkrebs-Todesfall weniger in dem Screening. Da muss man 10 Jahre 1000 Frauen screenen. Okay? Benefit. Jetzt kann man diskutieren, ist das wirklich ein Benefit? Rechnet sich das? Aber ich bin ja kein Ökonom. Ich finde, die Frau soll wissen, was sie macht. Was ist das Risiko? Das Risiko ist, wenn man screent, haben 200 Frauen einen positiven Mammographiebefund, sie werden biopsiert oder auch operiert und es ist eigentlich nichts. Das ist ein Nachteil. Das andere ist, wir finden mehr Brustkrebs, aber nicht alle, die dann in der Zeit Brustkrebs bekommen, werden identifiziert. Das ist der Nachteil, es ist nicht eine Sicherheit. Auch wenn man gescreent wird, alle 2 Jahre, ist nicht jede gefunden. Und dann muss die Frau entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht? Ja? Gut, ich komme zum Schluss. Ich habe 3 Punkte mit Ihnen besprochen. Wann muss man das machen? Ich hoffe, Sie nehmen mit, Shared Decision Making, partizipatorische Entscheidungsfindung ist nicht in jeder Situation, sondern in gewissen Situationen. Dort, wo es mehr als 2 Möglichkeiten gibt, die von den Wertvorstellungen und Präferenzen der betroffenen Person abhängig sind. Das Zweite, das Wie, das ist relativ gut operationalisiert. Ja, wir prüfen die Medizinstudenten mit simulierten Patienten und schauen, ob sie diese Kriterien erfüllen. Das ist natürlich nicht die Realität, aber es ist einmal geübt im Tun und nicht im Reden. Und 2 wichtige Punkte, die Sie mitnehmen sollen, es ist total wichtig, die Leute zu fragen, welchen Präferenz sie jetzt haben. Ja, das ist nicht immer shared. Oft shared, aber manchmal ganz was anderes. Und das Zweite, was Sie mitnehmen sollen, die Präferenz des Arztes ist nicht auf dem Tablett von Shared Decision Making, aber die Leute wollen es haben, viele. Und das Dritte ist Kommunikationstraining. Man kann das trainieren. Der Erfolg ist ganz gut, vielleicht noch verbesserungswürdig. Danke.
Professor Kiss, ganz herzlichen Dank für diesen wirklich lebendigen und sehr praxisorientierten Vortrag. Ich denke, da haben wir jetzt alle sehr viel von Ihrer Erfahrung teilen können. Bitte, Fragen aus dem Auditorium. Gibt es dazu Fragen? Bitte sehr.
Herr Professor, ein Chirurg steht vor Ihnen.
Ja, gut.
Ganz schlecht. Okay.
Ich habe sogar Freunde.
60% der Patienten wollen viel Information. Von Ihnen, von mir, von immer. Sie unterziehen sich einer Operation. 30% wollen, genauso wie Sie es gesagt haben, sie wollen sie nicht. Sie wollen emotionelle Zuwendung. Was machen Sie, also das ist jetzt eine chirurgische Studie, vielleicht gibt es andere, aber was machen Sie mit den 10% der Patienten, wo Sie vor dem Patienten sitzen, wenn Sie ihn informieren wollen, bemerken Sie rasch, wie er abblockt. Wenn Sie es auf der emotionalen Ebene probieren, gleiche, wo fällt der hinein?
Ich glaube, dann müssen Sie sich selber schützen. Ja. Ich merke, Sie wollen das nicht zuhören, aber es ist meine ärztliche Pflicht, Ihnen 2, 3 Sachen ganz kurz zu sagen. Ich glaube, Leute müssen sich schützen. Weil ich habe selten, ich habe manche Situationen erlebt, wo die dann geklagt worden sind, weil sie keine Information gegeben haben. Das machen sie einmal und nie mehr wieder.
2. Frage.
Ja, wir verstehen uns, oder? Jedenfalls hat er den Stil, den ich gerne habe. Also, bitte.
Shared.
Ja?
Sie stellen es dar als der Arzt und der Patient in einem unterschiedlichen Wechselspiel. Ja. Meine Erfahrung ist, ich werde das auch vielleicht am Nachmittag auch zeigen, ich sitze nicht mehr nur dem Patienten gegenüber. Da ist die Frau, da ist die Tochter, da wer auch noch immer mit ist, die beste Freundin und der Dr. Google. Und shared ist nicht, sind nicht mehr 2 Personen, oder?
Ja. Naja, man kann ja sharen, ganze Kommunität, oder? Also shared.
Aber passt also, das dann noch?
Ich habe das gern partizipatorisch, das heißt, es ist beteiligt, oder? Weil sie es wollen. Und shared ist so gemeinsam, ich glaube, ist ein unglaubliches Gefälle. Zu Dr. Google, es gibt mehrere Studien, wenn einer kommt mit Dr. Google, dauert die Konsultation länger. Fertig. Gut publiziert, das wird mehr. Ja? Ich habe da keine, für das Mehrpersonen-Setting gibt es vielleicht gewisse Hinweise, wie man damit umgeht. Aber es gibt Familien, die ein bisschen wie der Taifun über einen fahren und Zeitfresser sind. Ja, ich habe auch nicht für alles eine gute Möglichkeit. Ich glaube einfach, was ich gefunden habe, die Wahl von Chirurgen wird völlig anders gemacht. Nicht sein Kommunikationsverhalten. Ich will meine Chirurgen, was mir die anderen sagen, und es kann ein komplettes Arschloch sein, aber in dem Sache ist er extrem gut. Ich habe einmal Kontakt, da fresse ich alles. Also bei chronischen Sachen, dann wird es anders. Wenn ich am Morbus Crohn hat und der Gastroenterologe mich nicht versteht, das ist schwierig. Aber für manche, ich gebe die Priorität, ich sage, Leute wählen immer aus, fachliche Kompetenz und wie geht er mit mir um? Und bei so interventionellen Sachen ist die fachliche Kompetenz von vielen Patienten sehr, sehr hoch und sie negieren eigentlich, was der noch erzählt. Es gibt ein paar Studienpatienten für Mammakarzinom. Da wird das nicht das Vertrauen über das, was er erzählt, gemacht, sondern sie vertrauen. Weil sie sind schon mal zu ihnen gekommen. Und das ist ein ganzer Prozess. Wie ist der dorthin gekommen? Wie ist die Selektion? Aber das ist jetzt was Narratives.
Ich hätte eine Frage noch. Ein wichtiges Feld, das im Alltag, vor allem an Unikliniken, immer wieder auftritt, was Shared Decision Making betrifft, ist Teilnahme an klinischen Studien. Ja. Das betrifft ja sehr viele unserer Patienten. Und da gibt es ein Phänomen, das oft schwierig ist, Patienten zu vermitteln, das Phänomen der sogenannten Randomisierung.
Ja. Also es gibt mehrere Studien. Also in England sind es vor allem die Cancer Nurses, die das reden und auch die Leute gewinnen. Und es gibt mehrere Studien, wo solche Cancer Nurses geschult worden sind, oder? Und man sieht, da ist eine relativ einfache Schulung, um damit umzugehen. Also ich kann nicht für alles was finden, aber wenn man schaut, was wird erwähnt, also ich glaube, wie ist das, diese Randomisierung ist der Knackpunkt, oder? Ja. Ja. Das ist ja das Übliche, ich bin doch kein Meerschweinchen. Und diese darüber zu kommunizieren, was das bedeutet, wie das aufgebaut ist, dass man nicht wählen kann, das ist tough. Und manche steigen aus. Ich glaube, die Darstellung der Standardtherapie als die Therapie, was die beste ist, und bei der anderen, wo wir es nicht wissen, ich glaube, dort liegt so vielleicht eine Möglichkeit.
Und auch die Sichtweise des Patienten, Sie müssten es ja wissen. Als Experte, ja. Das ist auch eine schwierige Rolle, die man dann einnimmt.
Ja. Ja, kann man sagen, ich bin genauso ein Meerschweinchen wie Sie. Nein, das ist jetzt flapsig. Nein, aber noch einmal, ich bin etwas müde. Also das ist wichtig, da kommt es wirklich auf die Formulierung drauf an, auch zuzuhören, was für ein Konzept er hat, oder? Ja. Welche Vorerfahrungen er hat. Und ich glaube, das lässt sich verbessern, verändern. Okay. Da gibt es einige Studien dazu. Die Leslie Fallerfield hat in BMG das publiziert.
Gibt es noch eine wichtige brennende Frage? Ja? Dr. Linnemeier.
Das ist jetzt entscheidend.
Ich möchte anschließen an die Frage vom Oberarzt Kober. Ja. Also Mann kommt in die Ordination mit einem Prostatakarzinom oder einem Kolonkarzinom und mit seiner Frau. Ja. Die Frau redet im Plural Majestatis mit wir. Ja. Ich spreche den Mann an, die Frau antwortet. Ja. Eines ist klar, der Mann hat ein Hauptinteresse, er will seine Ruhe. Ja. Die Frau entscheidet, wir wollen diese komplementäre Therapie, wir wollen das. Ja. Wie gehst du da um mit Shared Decision Making?
Ich hab für solche Situationen nicht die Lösung, oder? Aber ich denke mir, das Prinzip ist, die Frau als das wahrzunehmen, was sie ist, oder? Nämlich eine Leidende. Ja? Also dieses Abwischen, also so irgendwie, also verbal oder verbal, bringt nichts, oder? Und ich glaube, zu respektvoll zu kommentieren, was mit der Frau los ist, oder? Ich habe verstanden, sie machen sich Sorgen und sie wollen alternative Therapie machen und das ist total bei mir angekommen. Aber mich würde jetzt interessieren, was meint ihr Mann dazu? Ist das okay für Sie? Und dieses Asking Permission, Motivation Interviewing ist die eine Psychotherapieform, die ich finde, die wirklich was für Compliance bringt, die nicht so einfach ist, wie es immer gelehrt wird. Und dieses Asking Permission, darf ich das? Das ist eine rhetorische Frage, aber es ist sehr brauchbar. Oder die Leute einzubeziehen. Jetzt erst höre ich Ihnen zu, ja, dann fasse ich zusammen, dann würde ich Ihnen zuhören. Ist das für Sie in Ordnung? Weil ich denke mir, dieses Ask Information, so will ich fortfahren, kann man auch sagen, Frau Meier, wir haben doch was ausgemacht, oder? Wenn Sie wieder anfangen, eine Möglichkeit. Natürlich gibt es Frau Meiers, die sind nicht stoppbar. Aber von 10 Situationen, die schwierig sind, sind 9 beherrschbar. Und eines bleibt halt, wie es ist. Ich meine, was soll's? Na, das ist ganz schlecht. Ich glaube, er soll in meinen Kurs kommen, oder? Vor der Pensionierung noch, am letzten Drücker. Natürlich, ich meine, es ist eine so, das kann, der Ton macht die Musik, oder? Es gibt Frauen, die lachen und die Sache ist gegessen. Das Problem ist, es ist risky, weil vielleicht wird sie wirklich bäs und damit ist die Sache verschissen, oder? Und ich denke mir, das ist eine Technik, die toll ist, die sofort ganz klar ist und funktioniert, aber hat hohes Risiko. Und ich denke mir, man muss ja wie beim Fechten ein Repertoire haben. Wie macht man eine Öffnung, die wenig Nebenwirkungen hat und dann hat man Florett und dann zielt man. Okay?
Da war noch, Frau Kollegin, ja, Sie haben noch eine Frage. Eine kurze.
Eine Frage nur zum Thema Aufklärungspflicht und nicht wissen wollen.
Ja.
Gerade bei Patienten mit Migrationshintergrund, die dann kein Deutsch sprechen und dann kommt der Angehörige als Dolmetscher.
Ja.
Erstens, das,
die Kombi ist schrecklich.
Genau, wie war sie?
Weil die Kombi, wissen Sie, wir haben Studien gemacht über professionellen Übersetzer. Es ist entsetzlich, was die übersetzen. Das sind Professionelle, also Flüchtlinge, die geschult worden sind, nicht von der Familie. Und wenn Sie die Familie drinnen, das Problem ist ein finanzielles Problem. Wer zahlt denen den Übersetzer? Aber ich denke mal, das sind die Schützen, die lassen weg, die haben überhaupt keine Kontrolle, was sie erzählen. Null.
Oder wenn dann Dolmetscher zum Beispiel Kinder sind.
Ja, ich meine, das ist ganz klar, gewisse Dinge werden von Kindern nicht übersetzt werden. So, oder nicht verstanden werden. Also ich noch einmal, ich habe keine Lösung dafür, ich sehe nur die Probleme.
Bei uns wird es jetzt gehandhabt wie ein Videodolmetsch.
Video, okay.
Ja. Da war eben die Angehörige ja, mit, gut. Die nur gebrochen Deutsch übersetzen hätte können.
Ja.
Und wir haben das über ein Videodolmetsch gemacht. Und
das ist.
Rechtlichen her ist es,
also keine Ahnung, was. Ja, ich denke mal, das ist. Ja.
Wir sind natürlich relativ privilegiert, ja. Weil wir diese zentrale Videodolmetsch in Wien haben, die praktisch alle Sprachen ja. zur Verfügung stellen. Ja. Und die einzige Gruppe, die nur ist der Krankenhausträger, muss die Kosten was er eigentlich tun muss.
Ja.
Ja, ich glaube, jetzt aus Zeitgründen müssen wir hier beenden. Nochmals ganz herzlichen Dank, Herr Professor Kies, für Sie sind wirklich tollen Vortrag. Ja, wir haben gehört, Patienteninformation ist sehr wichtig. Es geht jetzt um das Thema Patientenedukation.